Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte, begrüße alle ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Und heute ist mal wieder jemand zu Gast aus unserem Expertenteam. Ja, ja, kristallisiert sich immer mehr hinaus, dass einige Leute öfters als andere da sind. Ja, und sie kriegen wohl den Expertenstatus bei uns im Adlerblick Podcast. Und bevor er es sagt, sage ich es lieber. Er ist der Mann mit den meisten Podcast-Aufnahmen bis jetzt, seitdem es den Adlerblick-Podcast gibt. Ja, ich weiß, habe jetzt nicht genau die Strichliste, aber er wird es uns gleich sagen. Ich begrüße heute ganz herzlich, ja, Andreas Mehl, den Sales Director der Schelen AG, und wünsche allen Zuhörenden und Zuschauenden viele Impulse aus unserer heutigen Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
So, lieber Andreas, herzlich willkommen. Ich habe es schon gesagt, ja, bevor du damit anfängst, die meisten Ausgaben sind dir und ich hoffe, dass noch viele dazukommen. Das sei mal vorweggenommen. Danke,
Ich
dass
muss ja meinen Rekord ausbauen hier.
ja, genau, die Spitzenreiter, die Pole Position, ja, sollte man
Ja.
auf jeden Fall innehaben, ja. Und genau, ich verfolge auch gerade im Moment wieder intensiver die Formel 1, ja, und bin allerdings im Moment ein bisschen erstaunt, dass meine Lieblingsmarke und Farbe nicht das erreicht dieses Jahr, was ich mir
Opel.
vorgestellt
Nee, Moment.
habe. Sie ist leider nicht orange, ja. Also von daher, ja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist, ja. Und wie gesagt, aus unserem TEC-Kosmos, denke ich mal, werden dich wirklich alle kennen. Aber trotzdem, sag bitte nochmal zwei, drei Sätze, wer du bist. Und dann steigen wir gleich ins heutige Thema ein. Und wir wollen heute nochmal ganz bewusst auf das Thema Führung ja drauf schauen. Was ist eine Führungskraft? Kann man Führungskraft wirklich lernen? Ja, oder muss man als Führungskraft geboren werden? Und was passiert mit jemandem, der vielleicht nicht das Anforderungsprofil direkt hat, was man von einer Führungskraft erwartet und so weiter? Also wir haben, glaube ich, ein paar spannende Fragen, die wir heute nochmal uns gemeinsam ja da auch ja beantworten wollen oder zumindest mal kritisch drüber diskutieren wollen. Aber erstmal zu dir, Andreas. Danke, dass du da bist. Und wer bist du und was machst du?
Ja, Andreas Mehl, danke. Ich bin zum, ich glaube, siebten Mal dabei. Also auf jeden Fall, die Strichliste ist ziemlich voll. Director Partner Management von Schelen. Das heißt, Schelen ist ja der Lieferant für CIC, was die ganzen Produkte, Insights MDI, Outmatch Assess, Relief, psychische Gefährdungsbeurteilung und so weiter, also die ganzen Online-Diagnostikverfahren angeht. Da mittlerweile seit 15 Jahren unterwegs, nicht nur mit Scheel, sondern auch mit Andreas Schmaler. Und wir haben uns kennen und lieben und leiden gelernt über viele, viele Jahre, viel erlebt zusammen
Das stimmt.
und auch viel gefeiert zusammen, muss man auch sagen. Jetzt hast du natürlich einen Aufschlag gemacht, der ist gar nicht abgesprochen, aber das muss jetzt sein. Formel 1 drehe ich natürlich weiter, weil es gibt dieses Jahr was, was es noch nie gab. Andreas mit seinem Team sind Sponsoren dieses Jahr für unsere Rennveranstaltung. Mein Chef fährt nämlich auch Rennen. Wir sagen immer, der schnellste Unternehmer Deutschlands. Und wir sind auf dem Hockenheimring unterwegs am 15. Mai. Und da wird der Andreas Schmaler auch auf der Bühne stehen. So, was ist jetzt da die Kombination? Racing auf der Bühne stehen. Hä, wie passt das zusammen? Ja, wir machen schon seit vielen Jahren diese Rennveranstaltung und wir haben uns überlegt, was natürlich noch cooler ist, ist, wenn wir das Rennen als Beigeschmack nutzen und das Netzwerken in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir haben Koryphäen auf der Bühne, wie zum Beispiel den Andreas Schmaler, der uns auch da wirklich wieder aktuelle Themen mitbringt und treffen einfach uns auf einer Augenhöhe in einem Managementkreis, der richtig Spaß macht und bis zu 100 Leute, also wir haben Platz genug. Ein paar Tickets sind auf jeden Fall noch da. Und das Schöne ist, man hat gleichzeitig die Möglichkeit, bis in die Box rein, bis ins Auto rein zu gucken. Es gibt sogar ein paar VIP-Taxifahrten über den Hockenheimring. Also von daher haben wir da richtig viel vor. Der Werbeblock musste jetzt sein. Das tut mir leid. Ich bin
Ja,
nämlich neben Director Partner Management auch noch unser Sponsoringleiter.
ja, genau. Also das muss dann aber auch noch gesagt sein, dass wir auf dem Auto von Frank auch mit unserem CEC-Logo entsprechend gut platziert vertreten sind. Also
Und
das.
dieses Jahr schon, ich glaube, vier Schüsseln abgeräumt. Ja, genau. Wir haben viermal Platz eins schon, also Barcelona und Dijon,
Ja.
jeweils zweimal den ersten Platz abgeräumt. Und das, man muss sagen, die Rennserie ist deswegen spannend, weil wir nicht das schnellste Auto haben. Es gibt also wesentlich schnellere Autos, die viel teurer sind als unseres. Wir sind so ein bisschen die Underdogs, die immer trotzdem allen vorwegfahren. So wie der Andreas in seinem Mann.
Ja, sehr schön.
War ein bisschen gekrückt.
Ja, nein, es war auf jeden Fall eine coole Veranstaltung. Ich freue mich auch riesig darauf, dabei zu sein. Ja, und kann auch natürlich an der Stelle nur noch mal dafür werben. Wir haben ja auch schon den ein oder anderen Unternehmer, der mitkommt an dem Tag und der auch gespannt ist, das Ganze da zu erleben. Also von daher auch aus unserem CEC-Kontext, wer noch Lust und Interesse hat mitzukommen, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Das wird auf jeden Fall ein sehr cooler Tag werden da an dem 15. Mai und in einem schönen, ja, oder in einem wunderschönen Rahmen, muss man sagen. Und also ich denke, das wird eine sehr runde Veranstaltung werden. Jetzt muss ich natürlich die Brücke schlagen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ja, aber ich glaube.
Ich krieg das hin. Soll ich das machen?
Ja, dann mach du.
Weil eben, wir machen das schon relativ lang. Und ich sag immer, also viele von den Zuhörern sind ja schon lange mit CEC unterwegs und die arbeiten natürlich auch mit Insights, mit den Farben und so weiter. Und mein Chef hat so einen gewissen Rot- und Gelbanteil, ist also wirklich ordentlich mit Power unterwegs, Rennfahrer, klar. Ich sage immer, wenn ihr den mal erleben wollt, so richtig blau, dann geht zur Rennstrecke. Der hat einen Coach und dann gucken die sich in diesem Tablet von dem Rennauto, da sind alle Parameter drin. Also wie hat der auf die Bremse gehauen? Wie hat der welche Kurve angeschnitten? Und so weiter. Und das sind so viele kleine Parameter, die der sich anguckt, ganz ähnlich wie Management-Diagnostik, also wie Kompetenzanalysen. Und es geht nicht darum, wir müssen jetzt, keine Ahnung, völlig anderen Fahrer und wir müssen dafür geboren sein oder sonst was, sondern es sind ganz kleine Stellschrauben. Wenn man daran arbeitet, also ich sag mal, wenn der den ganzen Tag am Hockenheimring mit seinem Coach arbeitet, dann ist er am Ende des Tages nicht ganz so schnell natürlich wie ein Profi-Rennfahrer, aber wirklich in vielen Dingen so viel besser und so viel schneller und so viel smoother auf der Ideallinie und so weiter unterwegs. Und das kann man wieder übersetzen zu den Kompetenzmodellen, die heute Thema sind.
Ja, sehr gut. Ich wollte die Brille fast genauso gehen. Also von daher, ohne dass wir es jetzt abgesprochen haben, du hast sozusagen die Antwort gegeben auf das, was ich fragen wollte. Würde Frank denn das Sollstellenprofil des Fahrers erfüllen, was man braucht, um erfolgreich zu sein? Also von daher, ja, und da sind wir heute genau mittendrin im Thema. Wenn wir heute Führungskompetenz ja brauchen und Führungspositionen zu besetzen haben über die unterschiedlichen Ebenen eines Unternehmens, und wir kommen ja jetzt von der hierarchischen Führung natürlich auf der einen Seite historisch natürlich immer mehr ja zur Projektführung, ja zur agilen Führung, ja und so weiter. Also Führung verändert sich ja auch immer mehr jetzt in der aktuellen Zeit. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr spannend, ja. Was sind denn die Eigenschaften, die Präferenzen, die Kompetenzen, die eine Führungskraft heute mitbringen muss? Und gibt es dann dafür das Sollstellenprofil? Und muss man in diesem Sollstellenprofil natürlich die Menschen, die dann eine Führungsaufgabe da einnehmen sollen, muss man die danach vorher unbedingt ja modeln und muss schauen, ob das auch passt, ja, damit man das, was man zum Erfolg bringen soll, auch wirklich zum Erfolg bringen kann? Oder gibt es da Knockout-Kriterien? Und ich glaube, da können wir heute nochmal sehr spannend einsteigen.
Lieber absolut.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ich würde mal mit einer Angst anfangen, die man hat, sobald man hört, oh, ich soll eine Kompetenzanalyse ausfüllen. Ist das denn eine Beurteilung meiner Leistung und werde ich dann gekündigt, wenn ich meine Leistung nicht bringe? Das ist ja sowas, was, selbst wenn man jetzt sowas schon mal gemacht hat und hat vielleicht schon ein bisschen Erfahrung damit, es schwingt immer mit. Was will jetzt mein Arbeitgeber von mir, dass er von mir eine Kompetenzanalyse macht? Will der mir mein Gehalt kürzen? Will er mich rausschmeißen? Will er sonst irgendwas mit mir tun? Und das ist mitnichten so. In keinem der Projekte, wo wir diese Analysen einsetzen, ist das der Fall gewesen, sondern es geht wirklich darum, die Stellschrauben, jetzt sind wir wieder bei dieser Telemetrie in so einem Auto, die Stellschrauben zu finden, wo kann ich meine Performance noch verbessern? Und dabei geht es nicht darum, bringe ich Leistung oder nicht, sondern wie kriege ich meine Leistung besser auf die Straße? Also der Rennfahrer sagt immer, der Reifen ist der einzige Kontakt zur Straße. Und genau da greifen wir an. Wenn das durchdreht, funktioniert es nicht. Wenn ich zu viel Power auf einen bestimmten Bereich gebe, funktioniert es nicht. Wenn ich die Reifen, das ist eine super Metapher, wenn es dann regnet und ich mit Slicks draußen bin und so weiter. Also das muss aufeinander abgestimmt sein und das muss sehr gut funktionieren. Und jetzt hast du es angesprochen, es gibt Sollprofile, die sind modelliert und es gibt Sollprofile, die sind eher global. Und das ist ein Unterschied, den wir auf jeden Fall machen müssen. Es gibt Modelle, die wir entwickelt haben aus der Erfahrung heraus, wo wir gesagt haben, okay, eine typische Führungskraft in einem bestimmten Bereich, den wir immer wieder mal nutzen, hat einen großen Cluster an Kompetenzen. Da sagen wir, man kann auch mal 10 bis 12 Kompetenzen haben, wo man sagt, also die sollte jede Führungskraft zumindest einen großen Teil davon mitbringen. Oder, und das haben wir ja schon in früheren Podcasts behandelt, die große Stärke von Outmatch Assess ist ja das Customizing. Das heißt, ich kann auf eine Stelle, auf eine Firma genau herunterbrechen, was sind denn die Kompetenzen, die ich für die Zukunft brauche. Und da kommt jetzt wieder CIC ins Spiel, weil wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, dann kann ich ja auch nicht gucken, was brauche ich dafür. Das heißt, wenn ich meine Vision, Mission, Strategie, meinen Adlerprozess nicht klar habe, dann brauche ich auch nicht mir zu schauen, welche Mitarbeiter sollte ich denn jetzt einsetzen, sondern ich brauche ja erstes, wo geht die Reise hin, wo ist der Fahrplan, wie sagt der Segler immer, wenn du nicht weißt, welchen Kurs du hast, ist jeder Wind der falsche, so in der Art. Ich habe es jetzt frei übersetzt, ich hoffe, das war korrekt.
Ich habe da irgendwas mal gesagt.
Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Und das brauchen wir vorher. Wir brauchen vorher das Thema Ausrichtung des Unternehmens, wo soll es denn hingehen? Und dann können wir schauen, bei so einem spezifischen Modell, was sind denn jetzt die Kompetenzen, die ich in Zukunft brauche, um diese Stelle gut zu erfüllen? Und da geht es nicht um eine Leistungsbeurteilung, sondern wirklich jemanden zu unterstützen, was kann ich denn tun, um diese Stellschrauben noch zu verbessern?
Gehen wir mal in ein ganz konkretes, praktisches Beispiel rein. Ja, wir haben jetzt in einem Bauunternehmen ja die Konstellation, dass ein Geschäftsfeldleiter, ja, eines Bereiches über Jahre außerordentlich erfolgreich ja ist, ja, und jetzt aber altersbedingt der Ruhestand naht. Ja. So, jetzt haben wir natürlich durch unseren Prozess, du hast gerade gesagt, Vision, Strategie und so weiter ist klar, jetzt sind wir sogar so weit gegangen, dass wir natürlich die Aufgabenmatrix, ja, die er jetzt in seiner Position ausgeführt hat, erstmal natürlich genau erfasst haben. Also was sind seine täglichen Aufgaben, wöchentlichen Aufgaben, monatlichen Aufgaben und so weiter, inklusive seiner strategischen Aufgaben, seiner operativen Aufgaben und, ja. So, das sind, und wie lange braucht er dafür? Ja. So, das war jetzt die Grundlage, ja. Erstmal überhaupt, um ein Kompetenzmodell zu erstellen. Ja. Mhm. So, wie geht's jetzt weiter?
Ja, also man muss immer dazu sagen, wir brauchen den größten Teil von dem, also es gibt einen strategischen Prozess dazu, nennt sich SFM-Workshop, also Strategic Success Modeling. Wie kann ich ein Kompetenzmodell auf die Strategie des Unternehmens herunterbrechen? Und da ist der erste große Teil, und das ist tatsächlich auch ja, sehr wichtig oder der wichtigste Teil an dem Ganzen, die Menschen, die das nachher bestimmen, welche Kompetenzen in diesem Modell drin sein sollen, zu fokussieren, dass wir von genau dieser Stelle ein genaues Bild haben. Was ist denn jetzt hier Kittelbrennfaktor oder Schlüsselfaktor, so nennen wir das. Also wir schauen uns an, warum gibt es die Stelle überhaupt? Allein diese Frage ist in Unternehmen immer wieder überraschend, weil die sagen, oh, da haben wir uns noch nie Gedanken drüber gemacht, weil die Stelle gab es schon immer. Ne? Copy-Paste, die Stellenausschreibung gibt es seit 20 Jahren so. Und das hinterfragen wir und sagen, okay, warum gibt es die Stelle überhaupt? Oder wie würde sich das aufs Unternehmen auswirken, wenn die Stelle weg wäre? Ne? Und einfach sich da mal Gedanken zu machen drüber. Und das ist ja kein Rocket Science, aber es ist schon so, dass die Unternehmen da selten drüber nachdenken. Zweite Frage, was für Aufgaben, das hast du gerade schon beschrieben, ne? Welche Aufgaben hat die Person? Und dann auch, woran merke ich denn, dass sie erfolgreich ist? Also was sind Messkriterien, was sind KPIs, die ich dann auch ansetzen kann, damit ich weiß in einem halben Jahr, okay, ist der erfolgreich oder nicht? Und dann muss man zusätzlich noch in einigen Stellen beachten, okay, was könnten für kritische Situationen auftreten? Und damit fokussiere ich dieses, wir nennen das auch Kompetenzteam, also die nachher dafür verantwortlich sind, welche Kompetenzen in diesem Modell landen, sind meistens so 3 bis 5 Leute, die fokussiere ich sehr stark auf die Quintessenz dieses Jobs. Also was ist das absolut Notwendige in dem Job? Warum würde ich jetzt diesen 3 bis 5 Leuten sagen, hier guck mal, da hast du eine Kompetenzbibliothek, such mal raus, was du brauchst. Dann wären das immer Kompetenzmodelle, wir nennen das die eierlegende Wollmilchsau, also die eigentlich alles abdecken. Ach, das ist auch noch nett und das ist auch noch wichtig und so. Also du fängst dann an und willst eigentlich nichts rausnehmen, weil es wäre ja, alle Kompetenzen sind wichtig. Nur erfüllen kann das keiner. Diese eierlegende Wollmilchsau gibt es einfach nicht. Wir wollen also herausarbeiten, was sind die wirklich notwendigen Schlüsselfaktoren der Stelle, dass diese Person nachher noch viel mehr kann oder dass ich einen Kandidaten habe, der sagt, Ich bin aber auch noch, keine Ahnung, mach noch dies und das und jenes. Ist alles schön, ist aber nicht Sollprofil der Stelle. Und dieses Fokussieren ist ganz wichtig am Anfang, dass wir sagen, okay, was ist die Quintessenz?
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, Andreas. Auch gerade an dem praktischen Beispiel. Ja, also ich denke, dass es in ganz vielen Nachfolgeprozessen, das geht ja sogar schon los bei der Nachfolge des Unternehmers, ja, wenn es denn die Kinder in die Nachfolge gehen sollen oder wollen oder wie auch immer. Es wird ja erstmal meistens ein Fehler gemacht, ja, dass der, der übergibt, eigentlich den Klon sucht, ja, dass man den finden möchte, der es jetzt am besten genauso weitermacht, ja. So, und das war hier auch erst der erste Ansatz, ja, dass man überlegt hat, wer könnte das denn jetzt genauso weitermachen, wie der das jetzt übergibt, weil der war ja erfolgreich jetzt damit, ja. Bis dann erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis kam, den wird es nicht geben. Also, und vor allen Dingen, die Welt hat sich auch noch geändert, ja. Und mit dem Weg, wie er es erfolgreich gemacht hat, hat er ja vor 25 Jahren gestartet. Ja? Das heißt also, ist das denn heute noch der Weg, wie es auch in den nächsten Jahren erfolgreich sein wird, oder hat sich nicht schon da was geändert? Also zwei Dinge, die ja jetzt quasi eine Rolle spielen, nämlich oder eigentlich der Irrglaube, der Klon kann es nicht sein. Ja? So, das heißt also, wen suchen wir denn jetzt überhaupt? Und wird es erfolgreich sein können, wenn man jetzt das quasi findet, um die Dinge, die er gemacht hat, jetzt einfach so weiterzuführen? Oder muss ich jetzt auch schon an dieser Stelle eigentlich den strategischen Transformationsprozess einleiten, um zu sagen, was muss denn diese Person jetzt in den nächsten Jahren erfüllen? Und vielleicht wäre derjenige, der es jetzt jahrelang erfolgreich gemacht hat, in den nächsten Jahren gescheitert, weil, wie heißt es so schön, die Förderer der Vergangenheit können die Verhinderer der Zukunft sein, dass er genau jetzt damit aber an seine Grenzen stößt, weil das, was jetzt eigentlich gefordert ist in der nächsten Dekade, er vielleicht gar nicht mehr kann.
Und man muss ja auch noch mit rein, also im Grunde hast du es vorhin ja schon angesprochen, wir müssen schauen, wie sich solche Jobs in Zukunft entwickeln. Das kommt natürlich auf die Kultur des Unternehmens an. Wenn ich agilere Prozesse habe, wenn ich eine andere Führungskultur etabliere, brauche ich natürlich auch andere Kompetenzen an der Stelle. Aber man kann auch dazu sagen, wir haben auch eine andere Generation mittlerweile. Also wenn du von den Babyboomern auf bis zu Generation Z jetzt gehst, hast du ja ganz andere Kompetenzen, die auch mitbringen, die du ja auch wieder nutzen kannst. Das heißt, wenn du es vom Unternehmen her, von der Strategie her so ausgerichtet bist, dass du da solche Dinge auch mit berücksichtigst und die nutzen kannst. Wir haben ich weiß nicht, ob ich den Werbeblock machen darf. Wir haben selber an unserer Strategie gearbeitet. Wir haben uns Ende letzten Jahres da sehr stark mit eingeschlossen und wirklich mal alles auf den Tisch geholt und haben Vision, Mission auch mal überarbeitet und angeschaut. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit reingekommen. Das ist, ich meine, klar, wir fahren Ferrari-Rennen, aber trotzdem sind wir auch ein Unternehmen, was guckt, dass wir nicht tausend Sachen ausdrucken, die wir nicht ausdrucken müssen oder irgendwelche Fahrten machen, die nicht sein müssen. Das Thema Motorsport muss ich ein Stück rausnehmen. Aber der Punkt ist, auch wir schauen da drauf, wie kann sich so eine Mission oder so eine Ausrichtung des Unternehmens in Zukunft verändern. Und das ist ja wieder was eine Generation Z zum Beispiel total stark mitbringt. Die gucken ja gerade auf solche Dinge sehr stark. Und damit ist es auch klar, dass wir Sollprofile nicht über 30 Jahre Copy-Paste übernehmen können, sondern wir müssen daran auch immer mal wieder schauen, ob es denn noch aktuell ist, ob es denn noch passt.
Könnte es denn dann in so einem Prozess sein, Andreas? Wie gesagt, ich habe es jetzt von der praktischen Seite her erlebt, weil ich es gerade begleite. Ja, du könntest es jetzt nochmal von der theoretischen Seite reflektieren, dass natürlich jetzt dabei rauskommt, wenn wir jetzt sehen, was diese Stelle für die nächsten Jahre beinhaltet, was da gemacht werden muss oder was man braucht, dass man zum Ergebnis kommt, dass es vielleicht gar nicht eine Person ist, die diese Stelle am optimalsten ausfüllt, ja, sondern dass man vielleicht zwei Leute suchen muss, die mit unterschiedlichen Kompetenzen nachher diese Stelle gemeinsam ja dann optimal gestalten können. Oder was kann da passieren?
Also, wie oft haben wir das gesehen, wenn ein Nachfolger gesucht wird und dann ist ich sage jetzt mal die Tochter oder der Sohn, der Nachwuchs, die Kinder sind oft in der Unternehmensnachfolge dann wieder dran, und bringen aber eine ganz andere Persönlichkeit mit. Also, ich würde jetzt mal den Wolfgang Krupp mit reinnehmen zum Beispiel. Also sehr starke Persönlichkeit, ne? So ein absoluter Machertyp, der
Ah
auch kein
ja.
Blatt vor den Mund nimmt und so weiter. Würden wir jetzt einen Wolfgang Krupp suchen als Nachfolger? Das funktioniert so nicht. Da ist eine ganz andere Konstellation, aber nehmen wir mal jetzt ein normales Unternehmen, wo du sagst, du hast vielleicht ein Kind, was ganz andere Qualitäten mitbringt. Dadurch, dass ich aber jemand anders noch mit an die Seite stelle, kann ich das super abrunden. Wenn ich aber überhaupt nicht weiß, was bringt er denn mit? Was suche ich denn? Was ist überhaupt das Sollprofil? Dann ist das alles so ein Blindflug. Und da kann eben so ein Tool helfen oder auch CIC helfen, wenn wir dann sagen, wir gucken erstmal drauf, was ist notwendig und was haben wir. Und dann können wir auch schauen, okay, was brauchen wir vielleicht zusätzlich oder wie können wir Dinge delegieren oder wie können wir Dinge auch anders strukturieren von der Arbeitsweise, um das Ganze dann wieder lauffähig zu machen und damit vielleicht sogar wesentlich lauffähiger als vorher. So wie du sagst, die Frage ist ja, ob ein Wolfgang Krupp ein Unternehmen die nächsten 50 Jahre weiter genauso hätte führen können und weiter erfolgreich gewesen wäre. Fragezeichen. Ist jetzt mal eine sehr herausfordernde Frage.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler. Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, ganz klar, aber wir erleben es ja häufig. Also der direktive Führungsstil, ja, mit einem hohen individualistischen und ökonomischen Treiber, ja, ist halt die Frage, ob ich damit noch Menschen erreiche und abhole. Also wie Max Türkauf gesagt hat, marschieren kann ich befehlen, aber keine Weltrekorde. Und deswegen ist ja gerade die Frage, ob ich mich da heute, um letztendlich auch Motivation bei Menschen auszulösen, natürlich ganz anders in den Präferenzen darstellen kann oder muss sogar, um erfolgreich zu sein.
Und man kann es ja noch ein Stück weiter drehen, was ja auch ein wichtiges Thema ist, ist Employer Branding. Wenn ich eine Sogwirkung durch eine andere Kultur, durch eine andere Führungsweise etabliere, dann kann ich das Unternehmen auch nochmal wieder ganz anders aufstellen.
Dann vielleicht nochmal da weiter konkret rein, was kann dabei passieren? Es war zum Beispiel hier spannend, wir hatten zwei, drei Leute, die aus der internen Runde durchaus in Frage gekommen wären, ja, die Nachfolge einzunehmen, weil sie von der Intelligenz her, von der Persönlichkeit, von der Betriebszugehörigkeit, vom Alter und so weiter durchaus prädestiniert, ja, wären, jetzt in diese Nachfolge reinzugehen. Und die hat man ganz bewusst in diesen Prozess mit reingeholt, ja, um mit ihnen gemeinsam, ja, darüber zu sprechen, sie zu integrieren, um dann von ihnen auch das Feedback, ja, einzuholen, ob sie sich die Nachfolge entweder alleine oder vielleicht als Team oder wie auch immer zutrauen, ja. Und man ist dann zu dem Ergebnis gekommen und das haben alle drei von sich heraus gesagt, das fand ich total spannend, dass sie unter dem, was man jetzt so hier erarbeitet hat, alle drei nicht die Nachfolge machen wollen.
Super. Und das ist ja wieder das, was ich eingangs angesprochen habe, diese Angst davor, was könnte die Konsequenz daraus sein? Man viel wird halt gedacht, ja, wir machen jetzt eine Analyse und dann will mir jemand was wegnehmen. Nee, wir machen eine Analyse und schauen, ist das denn das, was du überhaupt willst? Ist das denn das, was überhaupt deine Passion sein wird? Das ist, also wir haben ja immer dieses, die richtige Person mit den richtigen Aufgaben am richtigen Platz. Und wenn dabei rauskommt, naja, ich will Führungskraft sein wegen dem Status oder ich will Führungskraft sein wegen dem, ja, von mir aus Einkommen oder was auch immer, was da dran hängt. Mhm. Aber eigentlich will ich gar keine Führungskraft sein. Ja, dann lass es doch einfach. Das wäre auf jeden Fall die bessere Variante, wirklich mal drauf zu schauen und da wieder die Angst zu nehmen. Es geht ja nicht darum, was wegzunehmen, sondern wir finden ja ganz andere Lösungen.
Ja, ich find's total spannend, also auch das vielleicht nochmal zu reflektieren. Vielleicht aus dem Sport gibt's immer die schönsten Beispiele. Das sind wir ja wieder auch wie bei Krupp, ja, wenn man sich den alten Trainerstil anschaut und nimmt Leute wie Magath oder wie sie alle heißen, die alle mega erfolgreich waren zu ihrer Zeit, ja. Aber, oder Dick Advokat, ja, den wird der ein oder andere auch noch kennen, der kleine General nannte man ihn, ja, und die aber erfolgreich, ja. Das heißt, mit einer direktiven Führungsstruktur oder Kultur erfolgreich. So, dann, wie hat sich's gewandelt? Ja, und heute haben wir ganz andere Trainertypen, die vorne stehen. Und die Trainer arbeiten heute alle mit ihren großen Teams an Co-Trainern, ja, die mitarbeiten, die sich als Team miteinander auch positionieren, ja, und so weiter. Es gibt natürlich einen, der muss die Entscheidungskompetenz haben. Dazu können wir auch gleich nochmal kommen. Ja. Aber es gibt, und da wollte ich eigentlich hin, auch bei den dreien, die wir jetzt in den Prozess integriert hatten, die haben alle gesagt, sie möchten gerne weiter Co-Trainer sein und sie möchten gerne auch weiter im Trainerteam mitarbeiten und sie möchten auch gerne da im Rahmen dessen auch Führungsverantwortung, ja, übernehmen und auch damit mit dabei sein und auch den Strategieprozess aktiv mit unterstützen und, ja. Aber sie möchten nicht in der ersten Reihe stehen, ja. Also sie möchten nicht der sein, der es in der ersten Reihe verantwortet, ja. Und auch mit Dingen, die noch dazukommen, die sie alle drei nicht gerne möchten. Ja, also viel Öffentlichkeitspräsenz zu haben, viel nach außen zu gehen, Netzwerkarbeit zu machen, und so weiter. Aber sicherlich einer nach in dem Modeling-Prozess der Erfolgsfaktoren, ja, ist für diese Position. Ja, also von daher mega spannend.
Also mit zwei Sachen würde ich gerne nochmal einhaken. Das eine ist, es soll natürlich jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, dass direktive Führung nicht funktionieren kann. Also eher, das kann immer noch ein Erfolgsfaktor sein. Es kommt halt auf die Stelle an, es kommt auf die Position an, es kommt auf die Konstellation und auch die Kultur des Unternehmens an. Dann kann das immer noch ein sehr, sehr gut, also ne, siehe Krupp.
Absolut.
Und das Zweite, ich glaube, dass wir bleiben wir da bei deinem Coach-Thema im Sport. Ich glaube, dass wir mittlerweile Coaches erleben, die einfach auch mehr reflektieren, auch mehr emotionale Intelligenz spielen. Das Thema, was passiert beim Gegenüber, wenn ich eine entsprechende Ansage mache, ist natürlich was ein absoluter Erfolgsfaktor ist. Wenn der EQ stimmt, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Und das wiederum ist was man erlernen kann, wo man dann auch Menschen mit an die Hand nehmen kann und sagen kann, okay, was brauchst du denn, um jetzt diesen EQ aufzubauen? Also alles Themen, woran man dann auch einfach arbeiten kann.
Aber jetzt, Andreas, jetzt habe ich so ein Sollstellenprofil gemodelt. Ja. So, wie geht's denn dann weiter? Also jetzt gehen wir in ein externes Bewerbungsverfahren. Ja. So, und jetzt ja, kann man damit natürlich aber auch, das ist ja auch, was viele, glaube ich, ganz, ganz stark unterschätzen. Ja. Da habe ich ganz riesen Reaktionen bekommen von entsprechenden Personaldienstleistern, ja, die dann suchen, ja, wenn wir natürlich mit den Ergebnissen kommen, wen wir suchen und was wir suchen, und dass die uns mit großen Augen anschauen und sagen, sowas hätten sie noch nie gehabt. Also sowas, ein solches Briefing, ja, wen wir überhaupt suchen und was der mitbringen soll und so weiter, das haben sie vorher noch nie erlebt.
Ja, das bringt halt unheimlich viel Klarheit. Man muss immer sehen, das ist jetzt nicht eine Analyse, die man macht für irgendeinen bestimmten Einsatzzweck, sondern das ist ein ganzes, wir nennen das Talent Solution Plattform, also ein komplettes Konglomerat an verschiedenen Einsatzzwecken. Wir fangen an mit der Selection eigentlich sogar schon vorher, dass wir einfach eine Klarheit haben, was wir überhaupt wollen. Damit ist auch eine Stellenausschreibung oder wie man eine Stellenausschreibung oder wo man eine Stellenausschreibung macht, natürlich auch viel einfacher, wenn ich weiß, welcher Köder ist denn jetzt der richtige für diesen Fisch? Na, dann kann ich auch ganz anders die Leute anlocken. Über die Auswahl, ne, passt der wirklich? Passt der vielleicht sogar woanders hin? Ich kann dann auch mal sagen, okay, ich habe einen geilen Kandidaten, ich will den unbedingt, aber der passt eben nicht auf die Stelle, die ich gerade ausgeschrieben habe. Vielleicht passt der ja woanders, wo ich gerade suche. Auch cool. Wie kann ich im Onboarding, wie kann ich die Leute mitnehmen? Wo kann ich sie noch fördern? Wo kann ich sofort aus dem Einstellungsprozess in die Entwicklung gehen. Das ist ja was sensationell ist und was auch bei den Mitarbeitern super ankommt. Goldfischteich ist mein Lieblingsthema. Also wie kann ich die Nachwuchsführungskräfte zum Beispiel identifizieren und dann auch fördern und weiterentwickeln und das gesamte Thema Entwicklung. Und da mit einer zum Beispiel Eingangs- und Ausgangsmessung in der Maßnahme reinzugehen, finde ich auch super spannend. Also die Einsatzzwecke sind hier eigentlich unbegrenzt.
Und Andreas, suche ich denn dann, wenn ich jetzt habe ich das Profil, jetzt gehe ich zu dem Personaldienstleister oder mache Stellenausschreibung, wie auch immer, ja, suche ich denn jetzt die Nadel im Heuhaufen?
Die eigentliche Frage war ja von dir, wie geht's denn weiter? Das stimmt. Es gibt verschiedene Wege, die man jetzt weitergehen kann. Wir können dieses Sollprofil in unsere Plattform integrieren, können also sagen, okay, jetzt haben wir diese Kompetenzen festgelegt, die wir jetzt für diese Stelle brauchen. Und dann kann ich natürlich Kandidaten dagegen matchen und kann schauen, okay, welcher passt denn am besten, welcher passt wo ein bisschen besser oder schlechter, wen kann ich wo noch fördern und damit die Auswahl treffen und das Onboarding einleiten. Ich kann aber auch das für eine Entwicklungsmaßnahme nehmen. Da kann ich auch einen bestehenden Mitarbeiter oder auch wenn sich jetzt jemand intern auf diese Stelle bewirbt, diesen auch mit mir anschauen und damit auch dann direkt einen Fahrplan anschauen, wo bekomme ich die passenden Leute her. Jetzt muss man sagen, zurück zu dieser zweiten Frage von dir, Nadel im Heuhaufen. Jein. Einerseits ja, weil ich ein sehr klares Sollprofil habe. Ich habe eine ganz klare Vorgabe, was will ich denn haben? Ich sage aber immer, wenn ich diese Vorgabe nicht hätte, könnte ich ja auch nicht davon abweichen. Das heißt, wenn ich jetzt das Ergebnis habe und ich habe keine 100% Passung, das wird ja in der Regel so sein. Es wird ja niemand ganz genau 100% auf diese Stelle passen. Wenn doch, ist natürlich toll. Ich weiß aber sofort, welchen Kompromiss gehe ich denn ein? Wo gehe ich Dinge ein, wo ich sage, okay, da kann ich ihn vielleicht noch entwickeln, da kann ich gehe ich einen Kompromiss ein, der vielleicht über eine zuarbeitende Stelle dann ausgeglichen werden kann, oder bleiben wir bei dieser Nachfolgeregelung? Wir hatten das schon mal bei einem Firmenchef, wo dann die zwei Töchter und ein Sohn, die drei Kinder nachgewachsen sind. Und dadurch, dass wir eben geguckt haben, wo sind die Stärken von den Einzelnen, konnten wir es auch so einteilen, dass wir wirklich die Aufgabengebiete so aufgeteilt haben und die sich super ergänzt haben.
Ja, absolut. Ja. Aber das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ja, dass ich mir jemanden schön rede oder dass ich rein intuitiv entscheide oder mir jemanden schön trinke, ja, wird schon mal auf jeden Fall wesentlich kleiner. Also, und ich habe zumindest eine ganz klare Grundlage, auf der ich sehe, sind noch Out-Kriterien dabei, wo ich sage, das geht halt gar nicht an der Stelle. Oder habe ich Themenbereiche, die ich über Führungskräfte, Training und Entwicklung jetzt halt einfach bei diesen Menschen dann entwickeln kann.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ich sage immer, es ist ein zusätzlicher Indikator. Es ist natürlich nicht die alleinige Entscheidung. Ich mache jetzt nicht eine Analyse und da steht Hop oder Top drin, sondern es gibt mir mehr Sicherheit, mehr Klarheit, mehr Transparenz insgesamt. Ich gucke mir auch trotzdem die Person noch an. Ich habe immer noch ein Gespräch mit der Person. Ich mag das nicht gerne, wenn jetzt jemand sagt, ich gucke mir eine Analyse an, sag ja oder nein und fertig.
Genau.
Ich gucke mir auch Zeugnisse an. Also wer liest heute noch ein CV? Ich gerne, ich finde es toll. Ich will das auch immer sehen, wie sich jemand präsentiert. Es gibt mir alles Indikatoren. Aber das, was du sagst, dieser Nasenfaktor, dass ich einfach sage, boah, ich mag den, also stelle ich den ein. Vielleicht macht der aber einen ganz anderen Job als ich. Der soll vielleicht was ganz anderes machen. Jetzt habe ich jemanden eingestellt, der ähnlich tickt wie ich, der kann aber den Job nicht machen. Das ist halt damit ein großes Stück weit ausgeglichen. Ja.
Ja, ich will jetzt die Bälle nicht so ganz, ganz, ganz weit hinten holen, ja. Aber es ist wirklich so, Andreas, ich bin ja immer noch nach wie vor sehr, sehr überrascht, ja, dass ich selbst in top aufgestellten Unternehmen oder vermeintlich top aufgestellten Unternehmen doch immer noch dann frage, wieso haben Sie den eingestellt oder aufgrund von welchen Kriterien in einem Unternehmen, was, keine Ahnung, 250 Millionen Umsatz macht. So einen Fall hatte ich jetzt, ja. Und es war offensichtlich, dass der kaufmännische, der CFO oder kaufmännische Leiter völlig unpassend ist, ja. Und dann habe ich gefragt, wer den eingestellt hatte, ja. Und das war einfach nur aufgrund seiner Vita, ja, aufgrund der Sympathie, ja, und weil man es ihm zugetraut hat.
Mhm. Ja. Oder irgendein Zeugnis. Und das kann es halt eigentlich nicht sein.
Ja. Nee, das kann es nicht sein. Also ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich war sprachlos, ja. Dass eine solche Personalentscheidung mit so weittragenden Folgen so unprofessionell in einem solchen Unternehmen, ja, entschieden wurde. Also ich meine, ich habe dann so ein bisschen erklärt, wie wir das machen und so weiter. Das machen die nicht, kennen die nicht. Ja, so werden auch weitere Standortleiter etc. werden einfach ausgewählt, wie man es vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren gemacht hat.
Also die spannendste Antwort, die ich mal bekommen habe, ist, ich sagte wie, also muss jetzt umreißen, das short, long story short, die hatten jemanden eingestellt, oberste Führungsebene, und sagten, boah, wir sind so unglücklich, ne? Herr Mehl, was machen wir denn jetzt? Wir sind total unglücklich mit dieser Einstellung. Ich sag, aus welchen Kriterien haben Sie denn die Person denn eingestellt? Und dann sagte der Personalchef zu mir, ja, wir haben uns das Foto angeguckt und das sah sehr sympathisch aus. Habe ich erst mal gelacht und ich denke, warum lacht er denn nicht? Ich bin der Einzige, der lacht im Raum, und ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ja. Aber so Sachen gibt's. Man glaubt nicht dran, aber ja.
Ja, genau. Und das war der einzige Bewerber, der zu der Zeit genau in dem Moment zur Verfügung stand. Andere hätten vielleicht erst in 3 oder 6 Monaten gekonnt, ja. Und aufgrund irgendeiner Konstellation brauchte man genau jemanden dringend für diese Position jetzt, ja.
Das ist ja ein schönes Argument von den Personalberatern, und da möchte ich einfach auch nochmal eine Kerbe reinhauen. Personalberater melden mir zurück, warum sollte ich mit Analysen, mit Diagnostik arbeiten, mit Sollprofilen arbeiten? Ich habe doch sowieso nur 2 Bewerber. Oder wenn es hochkommt, habe ich vielleicht 5 in der Auswahl. Warum sollte ich mir die noch eingrenzen? Mhm. Und da ist meine ketzerische Antwort immer, aha, du willst einfach nur nicht wissen, dass es die Falschen sind. Okay, dann mach den Blindflug weiter. Aber sorry, das ist für mich keine Maßgabe zu sagen, ich will nicht drauf gucken, weil ich habe sowieso nicht so viele. Ich will den Falschen einstellen, das ist ja Käse.
Ja, absolut. Genau. Ja, Andreas, dann lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Also, wenn wir jetzt genau das haben und wir sehen, wo er genau seine Stärken hat und was er mitbringt, wir sehen die Dinge, die wir bei ihm noch entwickeln wollen oder sollten oder wie auch immer, ja, wie machen wir das jetzt? Also, was kann man jetzt über Führungskräfteentwicklung mit den Tools, die ihr zur Verfügung stellt, die wir in der Führungskräfteakademie machen, was kann man da jetzt noch bewirken? Oder sind die, muss ich die Menschen, egal in welchem Alter, schon relativ fertig, ja, einkaufen?
Ja, genau, das ist von Geburt an wird das mitgegeben, das Führungsgehen, das muss angeboren sein und man kann es nicht entwickeln. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Sondern gerade das ist das, was wir entwickeln können, woran wir arbeiten können. Und Outmatch gibt da einen sehr klaren Fahrplan. Also da sind deine Stärken, da sind deine Schwächen oder Potenziale, sagen wir ja gerne. Und da gibt es immer zwei verschiedene Ansätze. Stärken, Stärken ist das, was wir so lieben, ne? Das heißt, arbeite an dem, was du sowieso sehr gut kannst und entwickle das noch zu einer absolut herausragenden Stärke. Und damit wirst du eine herausragende Führungskraft. Das ist auch ein Ansatz von Zenger-Volkmann, den wir immer wieder mal bringen, den man aber genauso mit Outmatch natürlich machen kann. Und das andere ist, wenn du jetzt eine signifikante Schwäche hast, die dir immer wieder im Weg steht, dann bringt es nicht nur deine Stärken auszubauen, sondern diese signifikante Schwäche, das, was immer wieder, wo die Leute sagen, oh, der ist eigentlich ein cooler Typ, aber das macht er jedes Mal falsch. So, das Ding, das müsste man dann auch noch ausgleichen. Und da hilft Outmatch komplett mit klaren Vorgaben. Und du hast jetzt angesprochen, die Führungsakademie von CIC. Da ist es ja so, wir haben tatsächlich ein Führungsmodell modelliert jetzt vor kurzem mit dem Expertenteam von euch. Nicht, weil wir sagen, wir haben jetzt die Führungskraft von der Position in dem Unternehmen, sehr spezifisch, sondern eher, was sind denn die Führungskompetenzen, die immer wieder vorkommen, die wir von der Führungskraft, die in einem Unternehmen, was mit CEC im Adlerprozess sowieso unterwegs ist, dann auch erwarten. Das ist eher ein globaleres Führungsmodell, hat dann auch ein paar mehr Kompetenzen. Da ist auch nicht die Maßgabe, die müssen jetzt 100% bei allen Kompetenzen erfüllen. Das ist gar nicht der Gedanke. Sondern dass es uns ein sehr klares Bild gibt, wo sind die Stärken und Potenziale, und wo können wir eventuell noch dran schrauben. Und dann eben wieder mit der Führungsakademie zu schauen, Eingangsmessung, wo steht die Person, damit wir eben nicht, wir machen jetzt eine Führungskräfteentwicklung aller ja, Gießkanne, wir machen einfach mal von allem ein bisschen was, irgend so ein Einheitsbrei, sondern ganz gezielt zu schauen, wo hat die Person ihre Stärken und wo die Schwächen und wo können wir dann da entsprechend gezielt einhaken und das dann sogar noch zu überprüfen nach dem entsprechenden der entsprechenden Maßnahme nach einem halben Jahr oder einem Jahr, dann eine Überprüfung zu machen, wie hat sich's denn entwickelt? Das geht sogar noch, wenn man das möchte, mit 360 Grad, wo man dann auch selbst mit
Genau.
Fremdbild nochmal abgleicht und wirklich das Umfeld mitbefragt. Das ist natürlich nochmal schärfer vom Bild her.
Ja, du hast da auch jetzt die Steilvorlage natürlich schon gegeben. Ich will es auch gerne andersrum nochmal reflektieren. Ja, ich meine, mir ging es ursprünglich mal so, als ich den Adlerprozess entwickelt habe oder angefangen habe, den zu entwickeln, wo ich mich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Und mir war überhaupt nicht bewusst, ja, dass das, was wir entwickelt haben und in den Unternehmen umgesetzt haben, so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, und du hast uns ja auch schon wie oft gespiegelt und du hast ja nun auch mit Top-Unternehmen zu tun und anderen Beratungsfirmen auch zu tun, dass wir da scheinbar was haben. Das hat uns ja Great Place to Work über die Jahre auch immer wieder gesagt. Ja, ihr habt da was in der Umsetzungsqualität. Qualität, ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ja.
Absolut,
Und
absolut.
so, und jetzt ist für mich so die letzten Jahre immer mehr klar geworden, ja, wir haben unser Spielsystem, was wir einführen, ja, in den Unternehmen. Wir haben Typologie-Modell, Kompetenzmodell mit allem nun seit auch vielen Jahren im Einsatz, ja. Aber jetzt die gezielte Führungskräfteentwicklung der Führungskräfte, ja, über Führungstrainings und Coachings, ja, dass die das, was sie quasi auf dem Platz spielen, ja, sollen abgestimmt auf ihre Präferenzen, auf ihre Kompetenzen, auf alles, was man hat, ja, jetzt im Trainingsraum sozusagen oder im Trainingsbereich trainiert, ja, um das dann nachher auf den Platz zu bringen, also in den Mitarbeitergesprächen, in meinem Controlling, in allem, was ich mache, um damit eine höhere Performance zu liefern. Und egal, wo wir jetzt hingehen, mit wem wir drüber reden, ja, die Leute schauen mich immer an, auch sehr renommierte Unternehmen. Wir haben gerade einen größeren Schweizer Klienten damit gewonnen mit 200.000 Mitarbeitern, ja, und die schauen mich an und sagen, Herr Schmaler, ja, wieso
Wo
haben
waren Sie
Sie
die
uns das
letzten
nicht
30
früher
Jahre?
erzählt? Ja,
Ja,
so.
genau.
Und wir geben Hunderttausende von Euro jedes Jahr aus für Führungskräfteentwicklung in Top-Instituten und die Leute kommen zurück und es wird davon nichts im Unternehmen umgesetzt. Ja, also das scheint doch jetzt irgendwo der nächste Golden Circle zu sein, wenn ich so
Absolut.
einschätze.
Ja, also ich sehe es genauso. Meine erste Frage war ja, als ich euer Konzept von der Führungsakademie gesehen habe, die Christiane Schmaler hat mir das vorgestellt. Ist das denn so, dass wir jetzt hier sagen, wir machen hier die große Gießkanne und gehen in die Unternehmen und streuen erstmal alles? Sagt sie, nein, das ist ja ganz gezielt. Also du kannst ja modular einsetzen, genau das Führungstraining, was du brauchst. Du kannst das im Unternehmen einsetzen, mal 2 Tage ein bestimmtes Modul machen. Und dann hast du vielleicht eine Nachwuchsführungskraft, wo du sagst, okay, die sollte den gesamten Prozess durchlaufen. Und kannst das ganz anders aufstellen. Also du kannst das wirklich bedarfsgerecht machen und das finde ich total stark. Und damit seid ihr natürlich jetzt wieder nochmal einen Schritt weiter. Also das finde ich total genial. Aber wie gesagt, wo warst du die letzten 30 Jahre? Warum hast du das dem Herrn in der Schweiz nicht früher erzählt? Mensch.
Unfassbar. Du,
Ja.
Andreas, die Zeit rennt schon wieder. Aber ich muss einen kurzen Aspekt muss ich zum Schluss noch loswerden. Der brennt mir schon die ganze Zeit in den Nägeln. Ich musste gerade an was Lustiges denken. Wir machen ja auch wenn wir die Mitarbeiter-Zukunftsgespräche in Unternehmen machen, mit Führungskräften, haben wir ja immer ja unsere Frage 11, da geht es um die Fort- und Weiterbildung. Ja, viele schmunzeln, dass ich auch genau die Frage benenne. Und viele Führungskräfte, die mit einem Selbstverständnis sagen, nee, fachlich haben sie vielleicht nochmal was gemacht im letzten Jahr oder vorletztes Jahr, aber eigentlich was, um ihre Führungskompetenzen weiterzuentwickeln, um an ihren Führungsskills zu arbeiten, um mal wieder in den Trainingsraum zu gehen und so weiter, machen die Leute alle nicht, ja. Und warum, ja, hören Menschen auf, ja, irgendwann sich weiterzubilden, zu lernen und zu wachsen und an ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten? Also, warum bleiben die irgendwo stehen und sagen, jetzt muss ich mich nicht mehr weiterentwickeln? Was ist das für ein Phänomen, Andreas?
Ich liebe das. Ich würde sagen, das ist auch eine deutsche Krankheit. Weil wenn du nach Amerika kommst und du fragst eine Führungskraft, ja, hast du einen Coach? Und die sagt nein, dann sagst du, irgendwas stimmt mit dir nicht. Also
okay.
die holen sich alle Coaching, die so holen sich alle Mentoring, die holen sich alle einen Input auch von außen oder überprüfen sich und reflektieren sich. Und in Deutschland hast du eine Führungskraft, die das seit 20 Jahren macht. Ich sag, mach das doch seit 20 Jahren, ich kann das, das ist doch klar. Ja, mag ja sein, aber vielleicht kannst du es ja noch besser.
Ne? Wahnsinn, oder?
Ja.
Ja, weil ich musste vorhin an die Cousine, deswegen musste ich so schmunzeln, an die Cousine meiner Söhne denken, ja, an die Valerie. Die Valerie war 7, ja. Und dann hat sie eine Gitarre in die Hand gekriegt, ja. Und dann hat sie da so ein paar Mal drauf rumgeklimpert und so ganz und hat gesungen dazu. Das dauerte so 10 Minuten. Und dann hat sie uns angeschaut und hat gesagt, Gitarre spielen kann ich jetzt. Was lerne ich als nächstes?
Ja, das
also,
ist cool.
Ja, ja. Führung kann ich jetzt. Also von
genau.
daher muss ich nicht mehr lernen, oder?
Genau. Die Gitarre kann ich spielen. Wo ist das nächste?
Ja.
Ja.
Das,
ja, absolut. Also
ja.
das ist auch was ich auch immer wieder sehe. Kommst du in die Unternehmen rein? Ich bin seit 20 Jahren Führungskraft. Ja, was war die letzte Schulung, die du gemacht hast? Ja, wir hatten vor 15 Jahren mal hier beim sowieso. Und ja, vielleicht solltest du da mal auch in dich selbst investieren.
Eine Zeit. Wir haben im Moment so viel zu tun. Also dafür
genau.
habe ich im Moment keine Zeit.
Genau. Ja.
Ja. Lieber Andreas.
Da gibt es Studien zu. Entschuldigung, da muss ich abschließen mit. Da gibt es Studien zu, die sagen, investier in die Führungskräfte und die Führungskräfteausbildung und es zahlt sich aus, weil das ist ja das, was ein Unternehmer immer als erstes fragt, was habe ich davon? Ne? Was ist der ROI für mich? Das zahlt sich aus. Das ist in jeder Studie immer die gleiche Aussage. Jeder Euro, der da reingesteckt wird, ist Gold wert. Ne? Oder wie mein Chef immer sagt, Sie meinen, gute Mitarbeiter sind zu teuer, dann versuchen Sie es doch mal mit schlechten.
Ja, genau so ist es. Ja, absolut, genau so ist es. Ja, und ich meine, wir könnten jetzt wieder mit unseren Dauerthemen anfangen. Mitarbeiterfluktuation, Krankentagequote und so weiter. Spiegelbild natürlich der Führungsleistung und der Führungskraft. Ja, also von
absolut.
Daher, vielleicht sollte ich mal da rein investieren und Zeit und Geld gerade jetzt ja hier entsprechend richtig platzieren. Ja.
Ja.
Lieber Andreas, es hat wieder wie immer großen Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal für deinen Input zu dem Thema. Und wenn du richtig gezählt hast, dann freue ich mich jetzt auf die 8. Folge.
Ja, sehr gut. Und ich freue mich auf euch am Hockenheimring. Also wer da nicht dabei ist, der hat's verpasst.
Sehr gut. Also dann, gute Zeit. Bis dahin. Und ich wünsche natürlich wie immer allen ganz viel Erfolg und ganz viel Freude bei dem, was Sie sich für die nächste Woche vornehmen. In diesem Sinne, Ihr, euer Andreas Schmaler. Bye, bye.
Macht's gut.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.